Mit dieser Predigtreihe erreichen wir fast das Ende des Kolosserbriefes. Nachher kommen eigentlich nur noch Grüße und einige Bemerkungen dazu. Dieser letzte thematische Abschnitt beschäftigt sich mit der Verkündigung des Evangeliums, also mit der Mission. Paulus beschreibt jedoch keine Missionsstrategie. Was er in diesem Abschnitt sagt, lässt uns fundamentale Grundlagen der Mission erkennen. Und deshalb habe ich diesen Abschnitt Kolosser Kapitel 4, Verse 2 bis 6 damit überschrieben, das ABC der Mission, also die Grundlage jegliche Missionsarbeit. Dieses ABC ist Grundlage und Voraussetzung für die Ausbreitung des Evangeliums. Wir können die besten Strategien anwenden, die modernsten Methoden benutzen. Und das ist auch richtig, das sollen wir tun. Doch wenn wir das ABC der Mission nicht anwenden, wird alles nur Schall und Rauch sein. Und zuerst sagt Paulus etwas zum Gebet. Eigentlich auch im nächsten Abschnitt, den wir nächsten Sonntag anschauen. Er fordert uns auf, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Beten passt eigentlich gar nicht in unsere schnelllebige Zeit. Vieles muss an einem Tag erledigt werden und auch in der Freizeit stehen uns unzählige attraktive Angebote zur Auswahl. Wer sich dem nicht entzieht, kommt kaum zur Ruhe. Und wenn alles erledigt ist, was wir erledigen wollten, ist es meistens nicht der vordringlichste Wunsch, jetzt noch mir Zeit zum Gebet zu nehmen. Entspannung ist dann angesagt, mit einem unterhaltsamen Buch, einem schönen Film oder was auch immer zur Entspannung hilfreich ist. Die Hektik, in der wir durch den Tag eilen, begünstigt Zeiten in der Gemeinschaft mit Gott nicht. Doch wir wissen, wie wichtig die Zeit mit Gott ist, um zu erkennen, wie unser Weg aussehen soll und was wir im Reich Gottes tun sollen, denn was Spuren hinterlässt in unserem Leben, ist das, was wir im Reich Gottes tun. Wie wollen wir erkennen, wie wir uns im Reich Gottes einbringen können, wenn wir keine Zeit mehr mit Gott verbringen? Das Gebet ist übrigens nicht eine Besonderheit des christlichen Glaubens. Jede Religion kennt Formen und Praktiken des Gebets. Und in vielen Religionen gibt es sogar genaue Regeln, wie das Gebet praktiziert werden muss. Als Christen haben wir das Vorrecht, dass wir mit dem lebendigen Gott sprechen dürfen und ihn sogar mit Vater ansprechen können. Wir können mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen. Niemand von uns wird in der Lage sein, vielleicht gibt es einige Ausnahmen, mit irgendeinem hohen Politiker in diesem Land persönlich zu sprechen. Schon gar nicht mit den Mächtigen dieser Welt, niemand von uns. Und wenn wir diese Möglichkeit hätten, dann würden wir staunen und sagen, oh, der konnte mit Obama frühstücken und persönlich austauschen. Wir würden nur staunen. Aber wir können mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen. Und er hört uns zu. Der Hebräerbrief, im Hebräerbrief werden wir eingeladen, den Thronsaal Gottes zu betreten. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben Zutritt in den Thronsaal Gottes, der über allen Mächtigen steht dieser Welt, der alles erschaffen hat. Und wie können wir bei einer solchen Einladung und dem Versprechen, das Gott uns gibt hier, dass er uns die Hilfe gibt, die wir brauchen, in unseren Gebeten nachlässig werden. Und dann wissen wir erst noch, dass Gott sich freut, wenn wir mit ihm sprechen und ihm sagen, was uns bewegt. Er liebt es, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn fragen, wo wir ihm dienen können. Würde sich Gott über unsere Gebete nicht freuen, würden wir nicht so oft in der ganzen Bibel dazu ermutigt, mit Gott zu sprechen. Und auch wenn wir das alles wissen, fällt es uns nicht immer leicht, die Zeit und Ruhe zum Gebet zu finden. Klar, wir sind überzeugt, dass das Gebet wichtig ist. Jeder Christ würde mir widersprechen. Wir betonen alle, wie wichtig und nötig das Gebet ist. Wir betonen es sogar manchmal so stark, dass wir alle ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber so selbstverständlich, wie wir das betonen, wie wichtig das Gebet ist, bleibt doch die Frage, wie sieht es bei uns, bei mir, mit der Umsetzung aus? Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Appell des Gebets daran geht, betet ihr endlich mehr. Aber der Appell geht zuerst an mich. Wenn ich andere auffordere, mehr zu beten, muss ich den Spiegel in die Hand nehmen und hineinschauen und sagen, wie sieht mein Gebetsleben aus? Es scheint also nicht nur für uns eine Herausforderung zu sein, unser Gebetsleben zu gestalten in unserer schnelllebigen Zeit. Paulus musste damals schon die Kolosser dazu ermutigen, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Seid beharrlich im Gebet, fordert er sie heraus. Und natürlich könnte ich jetzt jedem von uns ein schlechtes Gewissen machen, indem ich uns auffordere, jede freie Minute für das Gebet zu nutzen. Und wenn das der Anspruch von Gott an uns wäre, dann müssten wir alle in ein Kloster gehen. Und selbst da würden wir das nicht schaffen. Seid beharrlich im Gebet könnte bedeuten, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben sollen. Und zwar regelmäßig. Nicht nur dann, wenn es uns schlecht geht und wir Hilfe brauchen, sondern immer, egal wie es uns geht. Jakobus schreibt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Wie es uns immer auch geht, wir haben immer Grund in irgendeiner Art zu Gott zu kommen. Sei es in der Fürbitte, sei es in der Klage, sei es im Lob. Doch in der Hektik des Lebens kann es schnell passieren, dass die Zeit zum Beten scheinbar fehlt. Und mit der Zeit kann man sich sogar an ein gebetsloses Leben gewöhnen. Klar, die traditionellen Gebete bleiben noch vor dem Essen und im Gottesdienst. Und natürlich die Notfallgebete. Meistens beten wir im Notfall automatisch, aber ich sage euch, das machen auch viele Atheisten. Aber eben, das persönliche Gespräch mit Gott kann leider auch bei uns Christen verstummen. Und diese Entwicklung müssen wir unbedingt verhindern. Und wenn wir schon so weit sind, dann ist eine Kurskorrektur angesagt. Wie gesagt, wir wären alle überfordert, wenn man von uns erwarten würde, dass wir jede freie Minute beten. Wir könnten dann nur noch arbeiten und beten, kein Buch mehr lesen, keine Briefe mehr schreiben, kein Fest mehr feiern. Wir hätten immer ein schlechtes Gewissen bei allem, was wir machen. Und wenn wir uns überfordern, auch in geistlichen Dingen, Überforderung löst oft genau das Gegenteil aus von dem, was man erreichen will. Wenn man zu viel fordert, Wenn wir jetzt erwarten würden, und ich würde sagen, wenn wir nicht jede Minute beten, dann ziehen wir den Missfallen Gottes auf uns, dann könnte ich jetzt nach Hause gehen und sagen, okay, ich versuche es jetzt, möglichst viel zu beten. Und dann werde ich merken, ich schaffe es nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ziehe ich ja den Missfallen Gottes auf mich. Und wenn ich den Missfallen Gottes sowieso auf mich ziehe, dann lasse ich es lieber ganz. Dann nützt ja alles nichts. Wenn nur das Maximum zählt. Und so kann Überforderung genau das Gegenteil bewirken. Dass wir statt unser Gebetsleben belebt wird, unser Gebetsleben abgewürgt wird, weil wir denken, wenn ich es sowieso nicht schaffe, was will ich mich da noch abmühen? Jede Überforderung, überall, wo wir Menschen überfordern, bringen wir sie dazu, dass sie oft ganz abschalten. Vielleicht hilft uns aber ein Leitsatz für unser Gebetsleben. Er heißt, bete immer wieder. Bete immer wieder. Diesen Leitsatz möchte ich euch mitgeben. Gebete sollen in unserem Leben ganz selbstverständlich integriert sein und immer wieder vorkommen. Immer wieder suche ich das Gespräch mit Gott. Wie alles Wichtige im Leben nicht von selbst geschieht und automatisch geschieht. So nach dem Motto, wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich noch schnell beten. Ich kann dir garantieren, diese Zeit und Lust wirst du nicht oft haben. Und je länger du wartest auf Zeit und Lust, wird dir immer alles davonrennen, weil wir so viel um die Ohren haben können und uns mit so vielen Details beschäftigen können. Aber alles, was wichtig ist in unserem Leben, muss geplant werden. Ihr könnt das mal überlegen. Alles, was euch wichtig ist, plant ihr. Zum Beispiel, wenn ihr essen wollt, das ist etwas Wichtiges, oder? Das plant ihr. Ihr müsst einkaufen oder ein Restaurant suchen. Alles Wichtige wird geplant. Wenn ihr einen Beruf erlernen wollt, dann wartet ihr nicht auf Lust und Laune, sondern dann plant ihr, dann überlegt ihr, was soll ich tun, damit ich dieses Ziel erreiche. Alles, was wichtig und bedeutungsvoll ist in unserem Leben, wird von uns geplant. Und wie können wir dann davon ausgehen, dass das geistliche Leben einfach planlos funktioniert? Das geht nicht. Wir Menschen funktionieren anders. Wollen wir beharrlich im Gebet sein, müssen wir einen Plan haben, wie wir das praktisch umsetzen wollen. Wir müssen uns überlegen, wann wir uns in unserem Tages-, Wochen- und Monatsablauf für das Gebet Zeit nehmen wollen. Natürlich muss ich zuerst klären, ob ich das überhaupt will, ob ich die Gemeinschaft mit Gott pflegen will. Aber wenn ich sie will, muss ich mir überlegen, wie setze ich das um, wie praktiziere ich das? Vielleicht ist für dich der Morgen für eine intensivere Gebetszeit ideal, für jemand anderen vielleicht der Nachmittag oder der Abend. Du kannst auch einplanen, ab und zu am Tag innezuhalten, um kurz mit Gott zu sprechen. Es muss nicht eine halbe Stunde sein, es kann eine Minute sein. Es gibt auch so dieses Minutengebet. Wir haben übrigens in unserem Leiterkreis das Gebet auch geplant, weil wir gemerkt haben, dass wir oft viel besprechen, am Schluss dann noch, wer betet. Und jetzt haben wir das so gemacht, wir beten am Anfang und wir haben das Gebet traktandiert. Es kommt wie ein Traktandum, Gebet, dann halten wir inne und beten miteinander und dann geht es mit den anderen Traktanten weiter. Wenn man will, muss man planen. Oder du kannst nebst deinen persönlichen Gebeten dich an gemeinsamen Gebetszeiten beteiligen. Zum Beispiel mit deinem Ehepartner, was ich euch sowieso empfehle, wenn ihr einen habt, dass ihr mit ihm betet. Muss nicht lang sein, kurz. Jeden Tag. Vielleicht vor dem Schlafen, wie euer Plan aussieht. Oder mit Freunden. Du kannst die Gebetszeiten vor dem Gottesdienst besuchen, die hier immer stattfinden. Man müsste nur eine Viertelstunde, vielleicht drei Viertelstunden früher kommen und kann miteinander beten. Warum nicht? Warum nicht? Ich kann ja noch den ganzen Sonntag. Oder ich kann unser monatliches Gebet besuchen, das übrigens auch am nächsten Dienstag stattfindet. Immer am letzten Dienstag. Ich kann das planen in der Agenda. Ich kann in der Agenda einschreiben, jeden letzten Dienstag im Monat Gebet. Wenn ich es planen will. Und wenn mir das wichtig ist. Du kannst auch dir kleine Rituale angewöhnen, wie zum Beispiel ein kurzes Gebet, bevor du das Haus verlässt, bevor du eine lange Reise antrittst im Auto, kurz dir Zeit zu nehmen, dich Gott anbefehlen, deine Familie Gott anbefehlen, vor wichtigen Gesprächen, vor Arztbesuchen und so weiter und so fort. Es gibt keine Vorschriften, die du befolgen müsstest. Und ich will dir auch gar nichts vorschreiben, was und wie du wann machen sollst. Wichtig ist, bete immer wieder. Bete immer wieder. Bleib mit Gott im Gespräch. Und hilfreich kann es sein, wenn du einen Ort hast, an dem du besonders gut in Ruhe und mit Gott sprechen kannst. Und vielleicht planst du auch einen wöchentlichen oder monatlichen Gebetsspaziergang ein, auf dem du Gott dein Herz ausschütten kannst, dich richtig öffnen kannst beim Laufen. Kannst du den Gedanken beten und kannst auch sprechen und dann halt, wenn dir jemand entgegenkommt, dann bist du halt wieder ruhig und kannst dann nachher wieder weitersprechen. So wie es im Psalm empfohlen wird, ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn, schüttet euer Herz. Ich bin fasziniert von diesem Vers, weil er zeigt einfach das Vorrecht, was wir haben. Schüttet euer Herz bei ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Wir können Gott unser Herz öffnen, das, was uns zutiefst bewegt, können wir ihm sagen. Und als sich das Beten zur Gewohnheit gemacht hatte, wird Gott immer selbstverständlicher in seinen Tagesablauf und in seinen Gedanken präsent haben. Wenn ich mir über etwas Gedanken mache, dann frage ich Gott in Gedanken, was er dazu meint, ohne dass ich mich speziell zum Gebet hinsetze. Es wird wie ich zähle mich jetzt übrigens in Klammern gesagt, nicht zu den großen Betern. Aber es ist doch, man kommt wie in eine Haltung, wo man einfach die Präsenz Gottes sich immer bewusst ist. Gott ist immer da. In Afrika, an einem Ort, wo es so Hütten gab, die nur einen Raum haben und viele Leute immer in diesem Raum sind, weil die große Familien haben, haben die Christen sich angewöhnt, sich einen Platz zu suchen im Wald, um dort genug Stille zu haben, um zu beten. So einen Andachtsplatz. Und zu diesem Andachtsplatz hat jeder seinen eigenen, führten so Wege, schmale Wege durch das Gras hindurch. Und dann sah man immer, wo so ein Weg ist, wo so ein Gebetsplatz ist, überall dort, wo das Gras runtergedrückt wurde. Und dann gab es doch ab und zu die Situation, dass einer zum anderen sagte, du Bruder, auf deinem Weg wächst Gras. Auf deinem Weg wächst Gras. Wie hoch steht das Gras auf unserem Weg? Wäre doch schön, wenn wir solche Plätze hätten und uns liebevoll einfach darauf hinweisen können, Es geht ja nicht darum, dass der eine über den anderen macht und der eine sich besser fühlt als der andere. Es geht darum, dass wir einander helfen, mit Jesus unterwegs zu bleiben, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Da können wir sagen, du Bruder, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber jetzt bin ich da durchgelaufen. Du, und das Gras ist so hoch. Vielleicht ist auf deinem Weg auch schon Gras gewachsen. Und dann möchte dich Paulus ermutigen, im Gebet auszuharren. Dir Zeit und Raum zum Gebet zu schaffen. Dann kannst du, das kannst du nur allein für dich tun. Niemand kann dir diese Aufgabe abnehmen. Du könntest dir diese Woche Zeit nehmen und einen Plan machen, wie du in Zukunft den Kontakt zu Gott aufrechterhalten willst. Noch als zweites, der zweite Gedanke bringt Paulus im Zusammenhang mit dem Gebet hier. Wacht im Gebet mit Danksagung. Ich habe lange überlegt, was Paulus damit meinen könnte. Es gibt Ausleger, die betonen, dass Paulus meint, wir müssten auch in der Nacht im Gebet ausharren. Das wäre eine mögliche Sichtweise. Ich vermute aber, dass Paulus mit Wachen nicht hauptsächlich sagen wollte, wir sollten dann beten, wenn wir normalerweise schlafen. Bei meinen Überlegungen erinnerte ich mich nämlich an die Begebenheit im Garten Gethsemane, als Jesus vor seiner Hinrichtung betete. Und seine Jünger forderte er auf, im Gebet zu verharren, doch sie schliefen ein. Und Jesus sagte darauf zu seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Das weiß Jesus offenbar auch. Aber betet, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Sie sollen wachen und beten, damit sie nicht in Versuchung geraten. Wachen und beten dient also zu ihrem eigenen Schutz. Sie werden dadurch von der Versuchung bewahrt. Die Gemeinschaft mit Gott sollen sie suchen, damit sie bewahrt bleiben. Ein Schwerpunkt in diesem Gebet soll die Dankbarkeit sein. Wacht im Gebet mit Danksagung. In der Danksagung erinnern wir uns an das, was Gott uns geschenkt hat. Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns am Kreuz starb und unsere Schuld, unsere Sünde damit beseitigt hat. Wir erinnern uns daran, dass er auferstanden ist und damit den Beweis und die Garantie uns gegeben hat, dass wir auferstehen werden, dass es ein neues Leben gibt. Und wir denken daran, dass Jesus für uns im Himmel nun die Wohnungen vorbereitet, die wir dann beziehen werden. Wir danken für alles, was Gott uns an Reichtum schenkt. Und wenn uns dieser Reichtum in Gott bewusst ist, werden die Versuchungen plötzlich klein. Sie verlieren ihre Anziehungskraft. Also den Versuchungen widersteht man nicht primär, indem dass man sie frontal bekämpft, da verliert man meistens, sondern indem dass man sich den Reichtum in Erinnerung ruft und was Gott uns geschenkt hat. Und wenn wir das tun, dann wird die Versuchung ihre Anziehungskraft und die Sünde ihre Anziehungskraft verlieren. Dann weiß ich nämlich wieder, für was ich eigentlich lebe und für was es sich zu leben lohnt. Und ich realisiere, dass diese Sünde, die ich im Begriff bin zu tun, dass diese nur zerstört. Das entdecke ich in der Dankbarkeit. Dankbar für alles, was Gott für uns getan hat. Dankbarkeit hält uns wach und hilft uns, den Versuchungen zu widerstehen. Und mehrfach fordert Paulus die Kolosse in seinem Brief auf, dankbar zu sein. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf Jesus auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ihr könnt ihm nicht genug danken. Fehlende Dankbarkeit lässt uns erblinden für das, was Gott uns geschenkt hat. Wer nicht mehr dankbar für die Erlösung ist und das, was Gott uns geschenkt hat, für selbstverständlich anschaut, der wird in seinem Glauben orientierungslos werden. Petrus schreibt, er tappt wie ein Blinder im Dunkeln umher. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Er hat vergessen, was Jesus für ihn getan hat. Das ist eine Katastrophe. Das ist der Tod jedes geistlichen Lebens, wenn wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, was im Alten Testament ein Hauptproblem war des Volkes Israel? Das ist ja logisch, wenn ich das frage in diesem Zusammenhang. Sie vergaßen, was Gott für sie getan hatte. Könnt ihr nachlesen, immer wieder kommt das. Sie haben es vergessen. Und wenn wir vergessen, sind wir auch nicht mehr dankbar. Und wenn wir vergessen, was Jesus für uns getan hat, wissen wir auch nicht mehr, für wen und für was und wohin wir leben. Dankbare Menschen sind Menschen, die empfangen, und Christen sind empfangende Menschen. Wann hast du dem Herrn das letzte Mal für deine Erlösung gedankt? Werden wir nicht müde, uns in Erinnerung zu rufen, was Gott Großartiges für uns getan hat? Und danken wir immer wieder dafür. Paulus schreibt, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wenn wir dankbar sind, vergessen wir nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Deshalb hilft uns echte Dankbarkeit, wach zu bleiben, auch wach im Gebet und der Versuchung nicht zu erliegen. Sadhur, Entschuldigung, das wäre Schlussgedanke, da ist etwas passiert. Sadhur Sundar Singh, der berühmte indische Evangelist, erzählt einmal, dass er eine Wanderung machte, in den Bergen Indiens, und zur Mittagszeit kam er an einen einsamen See und das Wasser war einfach regungslos, wie ein Spiegel. Es war ein beeindruckendes Naturschauspiel. Und er entdeckte am Ufer einen Fischschreier stehen, regungslos schaute dieser in das stille Wasser hinein. Man hätte fast denken können, selbst dieses Tier ist überwältigt von der Herrlichkeit dessen, was hier zu sehen ist. Aber siehe da, plötzlich schnappt der Fischreiher zu und in seinem Schnabel hält er einen glitzernden Fisch. Und genau so, meint Sundar Singh, kämen ihm viele Christen vor. Man sieht sie ins Gebet versunken und könnte denken, sie seien erfüllt von der Gegenwart Gottes. In Wahrheit bewegt sie aber nur irgendein kleiner Wunsch, der ihnen von Gott erfüllt werden soll. Es ist ein großes Privileg, dass Gott mit uns im Gespräch sein möchte. Verhalten wir uns also nicht wie Fischschreier-Christen, die nur dann aufmerksam und konzentriert sind, wenn sie irgendetwas für sich selbst ergattern wollen. Sondern pflegen wir Gemeinschaft mit Gott, schütten wir unser Herz vor ihm aus, sagen wir, was uns bewegt, teilen wir mit Gott das Leben. Und vielleicht ist es gut, wenn du diese Woche dein Gebetsleben einmal überdenkst und schaust, wie du es vielleicht ergänzen oder etwas anders gestalten könntest. Es gibt keinen einzig richtigen Weg, wie du das machen musst. Wichtig ist, dass du mit Gott im Gespräch bleibst. Immer wieder. Folgen wir doch der Einladung des Paulus. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Bete immer wieder. Ich bete mit uns. Vater, dass wir dich ansprechen dürfen. Das ist so etwas Faszinierendes, dass wir Zugang haben zum Thronsaal. Vor dich kommen können und dass du sogar Freude hast, wenn wir dir unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Freuden, was wir erleben, was uns bewegt, mitteilen, dass wir unser Herz ausschütten dürfen. Und Herr, wir müssen dir gestehen, dass wir uns oft von der Hektik unseres Lebens überrollen lassen. Und dieses Vorrecht, dieses Privileg mit Füßen treten. Und hilf uns, wenn wir unsere Zeiten mit dir überdenken, in der Gestaltung, dass wir mit dir im Gespräch bleiben, dass wir von dir Weisung empfangen, dass wir unseren Platz erkennen und verstehen, wo du gern möchtest, dass wir uns einsetzen in deinem Reich. Und da, wo vielleicht schon viel Gras gewachsen ist oder das Gebetsleben sogar zum Stillstand gekommen ist, schenk du Ermutigung und Motivation, das wieder aufzugreifen, das Gras runterzustampfen. Und dass ja, wir eine Gemeinschaft sind, die mit dir im Gespräch bleibt. Wir beten dich an und danken dir, dass du Herr, der Herr über alle Herren und König über allen Königen mit uns unterwegs bist, in uns lebst und dass wir zu dir kommen dürfen, jederzeit. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.